Hey, Redlektion-Zuhörer und ZuhörerInnen. Und für die Neuen unter euch, ich bin Rida Carreggio-Pagno, kurz Carré, der Host von Redlektion. Ihr habt euch dazu entschieden, bei Redlektion einzuschalten. Redlektion ist ein afrodiasporischer Podcast, der interkulturelle Gäste einlädt, aber nicht nur. Wenn die Gäste keinen interkulturellen Background haben, dann hab ich ihn oder wir ihn. Diese Podcast-Serie, die ihr in den nächsten Minuten hören werdet, stellt sich die Frage: Was können wir von der zukünftigen Regierung erwarten? Dazu haben wir zwei besondere GästInnen eingeladen. Einmal den Bundestagsabgeordneten Amon Zorn, der SPD, wie auch die Bundestagsabgeordnete Hawit Tiswaesus, der Grünen. In der ersten Folge lernt ihr Amon Zorn kennen. Inzwischen ist er der stellvertretende finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Wir werden unter anderem über seine politische Laufbahn reden, seinen Weg in die Politik und seine dafür prägenden Erlebnisse, seinen Alltag als Bundestagsabgeordneten, über seine Themen Digitalisierung und Finanzen und vieles mehr. Also ihr wisst gar nicht, wie ich mich auf diese Folge gefreut habe und ich weiß auch, dass sie euch gefallen wird. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr die Folge auf euren Sozialmedien teilt, unter dem Post kommentiert, was eure Eindrücke waren, was euch gefallen hat, schreibt uns gerne Feedback. Darüber hinaus könnt ihr noch ein Abo abschließen über Steady, damit ihr mehr von diesen qualitativ hochwertigen Folgen erhaltet. Vielen Dank fürs Zuhören und ohne weiter Zeit zu vertrödeln, geht es in die Folge ab zu Amon Zorn. Die erste Frage, die ich immer im Podcast stelle, ist: Wie geht es Ihnen, Herr Zorn?
Mir geht es gut. Wir hatten gerade eine schöne Sitzungswoche, die recht intensiv war. Das war die erste Sitzungswoche 2022. Und jetzt bin ich noch in Berlin, bevor ich dann heute Nachmittag zurück nach Frankfurt fahre. Also geht es mir gut.
Sie meinten die erste Sitzungswoche. Wenn ich mich recht entsinnere, als Sie in den Bundestag reinkamen, dann hatten Sie ja einen Berater bzw. Mentor an die Seite gestellt bekommen. Es war der Sürem Bartol. Hat es Ihnen geholfen in Ihrer Tätigkeit? Wobei man auch sagen muss, dass Sie ja schon Erfahrungen hatten durch Praktika oder auch Aufenthalte oder Arbeit in der französischen Nationalversammlung.
Ja, das war sehr hilfreich. Es gab so ein informelles Mentorship-Programm, wenn ich das so nennen darf, wo erfahrene Bundestagsabgeordnete die neu gewählten Bundestagsabgeordneten betreut haben. Ich habe Sören Bartol bekommen und das hat sehr gut geholfen. Zwar kannte ich schon die parlamentarische Arbeit, wusste schon, wie es im Bundestag abgeht, aber das ist dann doch was anderes, wenn man plötzlich selbst Abgeordnete ist und dann tausend verschiedene Fragen hat, die man erklären muss, wo man Entscheidungen treffen muss und das erste Mal macht. Das ist dann immer sehr hilfreich, einen erfahrenen Kollegen an der Seite zu haben.
Und jetzt sind Sie viel in den Medien präsent. Immer mehr Leute werden auf Sie aufmerksam, auch ich. Das war sehr interessant jetzt in meiner eigenen Community. Die Zuhörer, Zuhörerinnen wissen, das ist die kamerunische. Ich habe Nachricht bekommen, also aus Frankreich, aus den USA, aus Kamerun selbst, aus Deutschland. Und die meisten haben sich natürlich auch gefragt, wer ist denn Herr Zorn? Ich würde Sie an dieser Stelle fragen, wie würden Sie sich in drei Worten beschreiben?
Das ist gar nicht so einfach, insbesondere für PolitikerInnen, sich so kurz zu fassen, aber ich möchte es versuchen. Herr Zorn in drei Worten, das wäre verantwortungsbewusst, resilient und empathisch.
Verantwortungsbewusst, resilient und empathisch. Das bringt mich auch gleich zum nächsten Punkt. Sie haben ja in Ihrer Jugend beziehungsweise im Fußballverein SG Buna die Bunesen trainiert. Ich wollte Sie fragen, ob dann bei Ihrem Eintritt damals in die JUSO diese Fähigkeiten von Teammanagement Ihnen auch geholfen haben, politische Aufgaben zu übernehmen.
Ja, ich glaube, die Erfahrungen, die ich in meiner Jugend gemacht habe, die haben mich sehr geprägt für den Rest meines Lebens und haben mich auch als Persönlichkeit geformt. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat mir damals sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es hat mir viel zurückgegeben. Das ist immer wieder etwas Schönes zu sehen, wie Kinder und Jugendliche etwas lernen, wie sie unbelastet Spaß haben, Freude haben und welche Fortschritte sie machen. Das fand ich immer sehr bereichernd. Und auf der anderen Seite kann ich mich erinnern, als ich selbst ein Jugendlicher war, habe ich enorm davon profitiert. Als ich von Kamerun nach Halle an der Saale gekommen bin, habe ich damals auch Fußball gespielt und habe sehr davon gelebt, dass ich so eine Atmosphäre hatte, dass ich solche Strukturen hatte, wo ich mich entfalten konnte. Und deswegen war es mir sehr, sehr wichtig, auch persönlich meinen Beitrag zurückzugeben und auch dafür Sorge zu tragen, dass solche Strukturen aufrechterhalten werden. Und das hat mich sehr geprägt, hat mir auch einiges beigebracht, insbesondere geduldig sein. Ich bin als Mensch immer etwas ungeduldig und etwas sehr aktiv. Und wenn man mit Kindern arbeitet und denen gerade die Grundlagen des Fußballs beibringt, muss man schon eine gewisse Lockerheit und Gelassenheit mitbringen und auch sehr geduldig sein. Das habe ich gelernt.
Sie haben auch ein Zitat, was Ihre Erklärung gerade gut zusammenfasst. Sie sprechen von einer Politik des Verwaltens statt des Gestaltens und sind ja jetzt auch seit 2009 politisch aktiv. Da wären Sie etwa 20, 21 Jahre alt. Mit 21 ist man volljährig in Kamerun. Und in 2011 sind Sie dann ja in die SPD eingetreten, also im Stadtverband Halle, um präziser zu sein, Saale. Was war das denn für ein Weg oder wie kann man sich so einen Weg in die Politik vorstellen, für die, die Interesse daran hätten?
Das ist auch eine gute Frage und das kommt so ein bisschen aus meiner persönlichen Biografie. Und im Laufe meines Lebens gab es immer wieder Momente, wo ich gemerkt habe, dass es darauf ankommt, wie die Politik unser Leben gestaltet, unsere Gesellschaft gestaltet. Ob das in Kamerun war, ob das in Halle an der Saale war, ob das in Paris war, ob das in China war, wo ich eine Zeit lang gelebt habe. Es gab immer diese Momente der Wahrheit, wo ich gemerkt habe, es kommt eben darauf an, welche Politik gemacht wird und welche Rahmenbedingungen für die Gesellschaft, für den Einzelnen entsprechend gesetzt werden. In Kamerun war das so. Ich bin in Kamerun geboren und bin 2000 im Alter von 12 von Kamerun nach Deutschland gezogen. Und als ich noch in Kamerun zur Schule gegangen bin, das war in der zweiten oder in der dritten Klasse, da hatte ich die plötzliche Situation, dass von heute auf morgen bestimmte Klassenkameraden nicht mehr zur Schule gekommen sind. Nicht, weil sie keine Lust hatten, nicht, weil sie nicht intelligent genug waren oder nicht fleißig genug waren, sondern einfach aus dem Grund, dass die Eltern nicht mehr die finanziellen Mittel hatten, um ihre Kinder zu unterstützen. Und das hat mich persönlich nie losgelassen. Als Kind habe ich das nicht so wahrgenommen, zumindest nicht bewusst wahrgenommen. Aber je älter ich wurde, saß das immer tief in mir drin. Und ich war immer in der glücklichen Lage, dass ich das machen konnte, was ich machen wollte. Ich konnte das studieren, was ich machen wollte. Aber es hat mich nie richtig losgelassen zu wissen und das immer wieder zu spüren, dass es viele, viele andere Menschen gibt, die sehr fleißig sind und die sehr motiviert sind, aber nicht dieselben Möglichkeiten hatten wie ich oder wie andere Menschen. Und deswegen war das für mich immer ein Auftrag, erstens das zu machen, das, was ich mache, so gut wie möglich zu machen. Und zweitens aber auch dafür zu kämpfen, dass es bessere Rahmenbedingungen für alle Menschen gibt und dass letztendlich der persönliche Erfolg nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Das ist der Grund oder einer der vielen Gründe, warum ich dann 2011 politisch aktiv geworden bin und 2011 auch in die SPD eingetreten bin.
Und das heißt, Sie haben in Kamerun die Grundschule von 6 Jahren durchgelaufen und haben dann den CPE, also Certificat de fin d'études primaire élémentaire, erhalten. Und waren dann noch in der Sekundarschule, also dem Collège d'Enseignement Secondaire Généralement.
Ich habe die Grundschule in Kamerun abgeschlossen und bin dann auf ein Gymnasium gegangen, auf ein Lycée gegangen und habe da die 7. Klasse, genau, habe ich dann dort gemacht und bin dann am Ende des Schuljahres umgezogen.
Und Sie haben von vielen internationalen Erfahrungen gesprochen. Jetzt Ihre Kindheit in Kamerun, Ihren Aufenthalt in China. Sie waren ja in Chongqing, also im Südwesten Chinas. Das ist ja am Zusammenfluss vom Yangtze-Fluss und Jialing-Fluss. Genau. Darüber hinaus waren Sie auch noch in Paris, also in Frankreich, aber auch in Deutschland am Studieren. Haben diese Einflüsse auch Ihr politisches Weltbild, also wenn man global denkt, beeinflusst, dass sie dann Vergleiche hatten
Weil ein großes Thema bei Ihnen ist ja auch die Digitalisierung. Jetzt in den verschiedenen Ländern oder Kulturkreisen gewesen zu sein, hat es Ihre Arbeit auch dahingehend beeinflusst?
Ja, die vielen Auslandsaufenthalte, die ich hatte und die vielen Erfahrungen, die ich im Ausland sammeln durfte, haben mich als Mensch geprägt und aber auch als politischer, denkender Mensch geprägt und auch meine interkulturellen Kompetenzen erweitert. Also das war immer wieder spannend zu beobachten, wie Menschen funktionieren, wie die verschiedenen Kulturen funktionieren, von Kamerun bis nach China, über England oder Italien. Das war sehr bereichernd und das eröffnet auch so die Art und Weise, wie man an Themen rangeht. Dass man immer versucht, Themen allumfassend zu betrachten und dass man auch sensibler wird für andere Meinungen. Und auch für die innenpolitische Debatte in Deutschland ist es sehr wichtig. Ich habe klare Haltungen und klare Meinungen, wenn es um bestimmte Themen geht. Auf der anderen Seite muss es mir aber auch bewusst sein, dass es durchaus Menschen gibt, die aus guten Gründen andere Meinungen haben. Und ich finde, als guter Politiker oder als gute Politikerin ist es meine Aufgabe, meinen Standpunkt zu vertreten, meine Meinung zu vertreten, aber auch auf diejenigen zuzugehen, das vielleicht anders sehen und mit denen einen Dialog zu treten. Im besten Fall versuchen sie für meine Überzeugung zu überzeugen und mir natürlich aber auch, mir andere Argumente anzuhören. Und diese Erfahrungen, die ich in verschiedenen Ländern gemacht habe, in verschiedenen Kulturen gemacht habe, haben mich da darin bestärkt, diese Handlungsweise auch mir anzueignen.
Und im Dialog mit den jeweiligen Wählern oder WählerInnen, was ist Ihnen da besonders wichtig zu übermitteln? Weil oftmals gibt es natürlich auch Sentiments, die sagen, die Politik ist so fernab von uns. Das heißt, es passiert gar nicht auf der Ebene der durchschnittlichen Person, sondern vielmehr auf, es gibt natürlich Argumente auch, die Reichen oder die Akademiker entscheiden, aber wir, die einfachen Bürger zum Beispiel, haben gar nicht diese Ressourcen oder den Zugang dazu. Wie versuchen Sie da, diese verspürten Barrieren zu brechen, sodass Sie nahbar werden als Politiker?
Ja, das ist, da haben Sie einen guten Punkt angesprochen und das habe ich auch im Bundestagswahlkampf und in den vorherigen Wahlkämpfen immer wieder erlebt, dass viele den Zugang zur Politik nicht haben oder nicht wahrnehmen. Und ich glaube, da gibt es zwei Seiten der Medaille. Erstens glaube ich durchaus, dass Politikerinnen die Art und Weise, wie sie Politik machen und wie sie Politik kommunizieren, grundlegend verändern müssen. Und ich glaube, mit der neuen Bundesregierung und mit der neuen Ampelkoalition sind wir da auf einem sehr guten Weg, wo wir in der Sache anders miteinander umgehen und auch nach außen viel anders kommunizieren, wenn Sie mich fragen. Ich glaube, wir sind da noch nicht angekommen, wo wir gerne wären, aber das ist schon mal ein erster Schritt. Aber der zweite Schritt ist aber auch, und das sage ich immer wieder, ich ermutige immer mehr und mehr Menschen, sich politisch zu beteiligen. Und politisch zu beteiligen heißt nicht unbedingt, dass jeder kandidieren muss. Und wenn er das nicht möchte, natürlich steht das auch, ist es auch eine Möglichkeit, aber das heißt gar nicht, dass jeder das machen muss. Aber es gibt inzwischen viele Möglichkeiten, sich politisch zu beteiligen. Deswegen versuche ich jeden dazu zu ermutigen, sich zu informieren, sich zu beteiligen. Und ich persönlich mache viele Angebote, indem ich sehr präsent vor Ort bin. Heute bin ich ausnahmsweise in Berlin oder bin noch in Berlin, aber grundsätzlich bin ich in Frankfurt immer sehr viel unterwegs und auch da und gehe bewusst dahin, wo die Menschen sind. Also ich erwarte nicht, dass die Leute zu mir kommen, obwohl meine Türen offen stehen, aber ich gehe dahin, wo die Menschen sich an einem Samstag aufhalten würden, das heißt auf dem Wochenmarkt, das heißt auch, ich habe eine Trinkhallentour gemacht, wo ich von einem Kiosk zum anderen gegangen bin und dort versucht habe, über Politik zu reden. Ich glaube, das ist ein Beitrag, den wir als Politikerinnen leisten können, dass wir niedrigschwellige Angebote machen und die Menschen dazu ermutigen, sich für Politik zu interessieren, sich zu beteiligen. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass der Einzelne auch einen Schritt nach vorne machen muss und die Bereitschaft mitbringen muss, sich über politische Themen zu unterhalten.
Gibt es da einen Unterschied zwischen Landes- und Bundesebene? Oder würden Sie sagen, es sind ähnliche Mechanismen, bloß breitflächiger?
Ich würde sagen, das sind ähnliche Mechanismen. Und was ich wahrgenommen habe, ist, dass die Menschen sich eigentlich am Ende nicht dafür interessieren, ob das jetzt bundespolitische Themen sind, kommunalpolitische Themen sind oder landespolitische Themen. Am Ende des Tages wollen die Menschen, dass es funktioniert. Ob jetzt die Laterne in der Straße kaputt ist oder ob jetzt Sperrmüll seit 3 Monaten nicht abgeholt wurde oder ob beispielsweise die Energiepreise enorm steigen. Grundsätzlich haben Menschen Bedürfnis darüber, gut zu leben, sicher zu leben, nachhaltig zu leben und brauchen auf der anderen Seite Ansprechpartnerinnen, PolitikerInnen, die greifbar sind, die nahbar sind, um entsprechend diese Themen zu transportieren.
Und Sie reisen ja eben, um beides zu vereinen, sei es kommunal, auf Landesebene, auf Bundesebene, zwischen Frankfurt und Berlin. Sie haben ja in Ihrer Beratertätigkeit, die ja 6 Jahre lang ging, Sie sagten in einem Interview, dass Sie montags losgefahren sind und donnerstags oder Freitag zurückgekommen sind. Und es hat sich inzwischen geändert, dass Sie im Wochentag zwischen Berlin und Frankfurt reisen. Haben Sie manchmal das Gefühl oder das Bedürfnis, dass Sie dann alles an einem Ort haben wollen? Oder ist es so etwas, was Sie inzwischen auch genießen, also das Hin- und Herreisen?
Ich meine, ich komme ja, Sie haben das ja erwähnt, ich komme ja aus der Beratertätigkeit, wo es viel flexibler war und man viel mehr unterwegs war. Jetzt habe ich eine gewisse Regelmäßigkeit. Also ich reise immer nach Berlin und also als Berater war ich mal in München, in Berlin, in London, im Nahen Osten. Hier ist es in Anführungsstrichen nur Berlin und Frankfurt. Deswegen finde ich das ganz okay. Und als Berater war ich viel in Hotels unterwegs. Hier in Berlin habe ich eine Zweitwohnung. Das ist auch angenehm. Also da hat man ein Gefühl, von anzukommen, von zu Hause zu sein. Also das ist für mich absolut in Ordnung und finde das auch ganz, ganz gut, weil hier in Berlin geht es viel um die inhaltlichen Themen. Es geht viel um politische und parlamentarische Arbeit, Initiativen formulieren, verhandeln, die durchzusetzen, die zu verabschieden. Während im Wahlkreis geht es darum, die Themen vor Ort aufzunehmen, Eindrücke zu gewinnen, was die Menschen bewegt und was ich als Arbeitsauftrag mit nach Berlin nehmen kann. Deswegen finde ich eigentlich die Abwechslung zwischen den beiden sehr spannend und auch sehr wichtig.
Im Bundestag arbeiten Sie auch in verschiedenen Ausschüssen mit den jeweiligen Kollegen und Kolleginnen. Wie kann man sich so eine Zusammenarbeit vorstellen? Ob es von da an einem Tisch ist, ist es interaktiv? Wie sieht so ein Alltag im Bundestag aus? Für jemand, der jetzt nicht den Einblick hat oder vielleicht nicht nach Berlin reisen kann und verstehen möchte, was machen eigentlich so Politiker tagsüber?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, es gibt, wenn man hier in Berlin ist, gibt es in einer Sitzungswoche viele verschiedene Meetings, die stattfinden. Erstens die Abgeordneten einer Fraktion, in meinem Fall ist es die SPD-Fraktion, die gruppieren sich in sogenannte Landesgruppen. Das sind sozusagen in meinem Fall alle Abgeordneten aus Hessen. Und dann haben wir immer, wir sind genau 15 Abgeordnete. Und dann gibt es jeden Montagabend, in der Regel ist es Montagabend, gibt es eine Landesgruppensitzung, wo wir alle Themen besprechen, die für unser Bundesland besonders relevant sind. Und dann geht es Dienstag weiter. Dienstag finden meistens die Arbeitsgruppensitzungen. Das sind SPD-Abgeordnete, die in bestimmten Ausschüssen sind, die zusammenkommen. Ich bin im Finanz- und Digitalisierungsausschuss. Das heißt, Dienstag habe ich dann eine AG-Sitzung Finanzen mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Finanzausschuss und dann Digitales. Und dann gibt es nachmittags meistens eine Fraktionssitzung. Das sind alle SPD-Bundestagsabgeordnete, 206 Abgeordnete sind es. Da wird besprochen, was in der Woche ansteht. Da wird diskutiert über unsere Haltung zu bestimmten Themen. Und bevor es dann am Donnerstag und Freitag in die Ausschusssitzungen geht. Ausschusssitzung ist dann jetzt bestimmte Politiker, die sich mit einem Fachthema auseinandersetzen. Also sowohl die AG Finanzen der SPD als auch der CDU, der FDP, der Grünen, der AfD und der Linkspartei. Die kommen dann zusammen in den Finanzausschuss und besprechen finanzpolitische Themen von Gesetzesentwürfe bis zu Berichte, bis zu Anfragen, bis zu Anhörungen und so weiter und so fort. Und dann kommen dann die Plenarsitzungen, wo dann auch in voller Stärke der Fraktion über bestimmte Themen diskutiert wird, wo auch der Bundeskanzler oder die Bundesregierung oft auch eine Erklärung abgeben. Also so in der Nutshell findet dann die Woche ab und wie Sie sehen, viele Meetings, sehr vielseitig und sehr intensiv.
Es kommt flexibel sehr viel Expertise aus verschiedenen Bereichen zusammen, um eben den Alltag wie auch die Zukunft Deutschlands aktiv mitzugestalten. Ein Schlagwort, was Sie genannt haben, ist Digitalisierung. Und Sie haben ja von einer Gigabit-Gesellschaft gesprochen, dass in jetzt in den 2020er Jahren, die es möglich machen wollen, dass jeder Haushalt, aber wir auch Unternehmen, eben ein Gigabit pro Sekunde zur Verfügung haben. Wie wollen Sie das denn erreichen im Digital, mit dem digitalen Ausschluss, von dem Sie Mitglied sind?
Also ich glaube, inzwischen ist es kein Geheimnis, dass wir die Digitalisierung verschlafen haben als Bundesrepublik und dass wir in vielen Bereichen deutlich hinterherhinken im Vergleich zu anderen Ländern, sowohl bei der Frage der digitalen Infrastruktur als auch bei den ganzen gesellschaftspolitischen digitalen Themen rund um Innovation, rund um Digitalisierung und Nachhaltigkeit, genauso wie rund um die ganzen Themen digitale Bildung, wenn es um Inhalte geht. Und wir haben jetzt einen Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir diesen Rückstand aufholen wollen und dass wir da Aufbruch wagen wollen, dass wir mehr Fortschritt wagen wollen. Und ich glaube, beim Thema digitale Infrastruktur, eine der größten Herausforderungen, was wir in den letzten Jahren hatten, waren immer die Planungsverfahren, die Planungen und Genehmigungsverfahren, die je nach Konstellation bis zu 10 Jahre dauern können. Und wir wissen natürlich, bei dem Thema Digitalisierung sind 10 Jahre eine extrem lange Zeit und viel zu lange. Und deswegen haben wir vereinbart in der Koalition, dass wir die Planungs- und Genehmigungsverfahren vereinfachen wollen und schneller gestalten wollen und dass wir auch Planungskapazitäten, die in den Kommunen gebraucht werden, erhöhen wollen, damit es dann auch entsprechend dazu kommt, schneller geplant wird und dass somit auch eine bessere digitale Infrastruktur erreicht wird, nicht nur für Unternehmen, sondern aber auch für die Gesellschaft und für die Menschen, wenn wir am Thema digitale Infrastruktur an Schulen sprechen. Das ist nach wie vor ein Riesenthema. Wenn wir über Bürgerämter sprechen, über digitale Verwaltung sprechen, auch das ist nach wie vor ein Riesenthema. Und mit dem Koalitionsvertrag wollen wir diese Themen möglichst schnell angehen.
Könnte das ein Problem sein, dass in Deutschland besonders auf Sicherheit gesetzt wird? Also da würde der Begriff die digitale Lifechain fallen. Und dass die deutschen Staatsbürger oder allgemein, wenn man sich auf dem Internet, bewegt, möchte man ja immer noch Kontrolle über seine Daten haben, sie auch wieder löschen und kontrollieren können und auch entscheiden können, wer überhaupt darauf Zugriff hat. Wenn ich schon bei mir im Alltag es angucke, wenn ich ganz ehrlich bin, lese ich nicht immer den Vertrag und die AGBs, die beim neuen Vertrag mir angezeigt werden, sondern oftmals drücke ich dann einfach auf Bestätigen. Ist es etwas, was die Digitalisierung auch ein Stück weit verlangsamt oder kann man das gewinnbringend anwenden?
Das ist eine gute Frage. Ich persönlich sehe da keinen Widerspruch. Ich sehe da kein Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Datenschutz und Kontrolle über meine persönlichen Daten auf der einen Seite und Tempo und Fortschritt bei der Digitalisierung. Da liegt eigentlich per se kein Widerspruch. Und ich glaube, das ist wichtig, dass uns beides gelingt. Also man kann sowohl mehr Fortschritt haben, mehr Tempo haben bei der Digitalisierung und trotzdem behutsam vorgehen und dafür Sorge tragen, dass personenbezogene Daten sicher sind. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir dagegen halten, weil das, was wir in Deutschland machen, das, was wir in Europa machen, geschieht ja nicht unabhängig davon, von das, was auf der Welt so passiert. Wir müssen da unsere eigenen Standards durchsetzen. Wenn man in den gesamten geopolitischen Kontext das Ganze betrachtet, dann hat man auf der einen Seite einen sehr staatlich gelenkten Digitalisierungsansatz in China, wo es viel Kontrolle gibt vom Staat, wo viele Daten gesammelt werden von Staats- und von staatlichen Unternehmen oder staatlich sehr nahestehende Unternehmen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir einen eher kapitalismusorientierten Ansatz in USA, wo es viele Tech-Unternehmen gibt, die viel Freiheit genießen in der Datensammlung, Datenverarbeitung und im Umgang mit Daten. Und ich glaube, dazwischen müssen wir einen Mittelweg finden, einen dritten Weg, einen europäischen Weg finden, wo wir einen besonderen Augenmerk auf Datensicherheit haben, Datenschutz haben. Und ich glaube, das kann auch ökonomisch betrachtet ein Geschäftsmodell sein, was spannend werden sein könnte für deutsche Unternehmen, für europäische Startups. Und ich glaube, das ist ein Weg, den wir gehen sollten.
Was Sie jetzt gemeint haben mit dem Datenschutz in China, war das im Vergleich zu Deutschland, wenn man sich bei WhatsApp anmeldet, wird dann nicht nach vielen Daten gefragt, weder nach der Adresse, aber wenn man sich bei WeChat anmeldet, dann muss man das kombinieren, zum Beispiel mit einem Bankkonto. In den USA wiederum ist WhatsApp überhaupt nicht etwas, was wirklich genutzt wird, sondern eher iMessage. Da würde ich sagen, dass es da gibt es schon verschiedene Stufen, aber auch verschiedene, würde ich sagen, an Fokusse, was Sie gerade gesagt haben, in den USA ja kapitalistisch, in China eher staatlich organisiert und jetzt Deutschland als Hybrid. Ich würde dann nochmal auf die Schulen kommen, da dürfte ja die Sicherheit einer der größten Punkte sein, besonders mit Schülern und Schülerinnen, die inzwischen fast durch die Bank durch ja in sozialen Medien tätig sind oder auch in der Schule Programme nutzen, wie man eben da gucken kann, dass diese trotzdem eine gewisse Sicherheit erfahren und dann nicht durch im Unterricht oder sich etwas anschauen müssen, was sie noch nicht sehen sollten. Also ich weiß noch, wie es bei uns zu der Schulzeit war. Es wurde uns zwar gesagt, nicht auf bestimmte Seiten zu gehen, weil dann Virus hier kommen, aber wir als Schüler haben natürlich uns die lustigen Videos angeschaut und haben dann natürlich dann auch Viren reingezogen, aber man hat immer Wege rumgefunden, um die Adblocker etc. der Schule. Wie kann man das da kombinieren, dass Schüler sich so im Internet bewegen können, dass sich Eltern zu Hause keine Sorgen machen müssen, aber gleichzeitig auch die Gewissheit haben, dass die Kinder auch nicht eingeschränkt sind, was digitale Endgeräte angeht?
Naja, das ist, also da gibt es zwei Seiten oder zwei Antworten, wenn es darum geht. Erstens, auf der einen Seite müssen wir mehr verstehen, dass eigentlich die Digitalisierung durchaus ein Abbild der gesellschaftlichen Realität entspricht. Also bestimmte Trends, bestimmte Sachen, die wir in der analogen Welt erleben, werden in der digitalen Welt reproduziert. Manchmal werden die verschärft, manchmal werden die ein bisschen verlangsamt, aber letztendlich ist es oft in vielen Fällen einfach ein Abbild der gesellschaftlichen Realität. Und das muss man einfach erstmal so zur Kenntnis nehmen. Weil ich dann immer wieder darüber erstaunt bin, dass einige der Meinung sind, das Internet oder die Digitalisierung ist an bestimmten gesellschaftlichen Herausforderungen oder Probleme schuld. Das glaube ich oft nicht, sondern das ist eher eine Reproduktion der analogen Welt. Das ist der erste Schritt. Das heißt aber nicht, dass wir das alles so hinnehmen müssen, sondern wir müssen, wenn wir davon reden, dass wir Digitalisierung gestalten wollen, glaube ich, dass wir bestimmen sollen als Gesellschaft, dass wir darüber diskutieren sollen als Gesellschaft, wie weit wollen wir mit der Digitalisierung gehen, wo wollen wir bestimmte Grenzen setzen, was gibt es für Geschäftsmodelle, was gibt es für Plattformen, was gibt es für bestimmte Anwendungen, wo wir sagen, das entspricht nicht unseren gesellschaftlichen Normen und deswegen müssen wir das in irgendeiner Weise restriktiv behandeln. Und was gibt es denn für andere Applikationen, was gibt es für andere Geschäftsmodelle, die wir ganz gut finden, weil sie uns dabei helfen, unseren gesellschaftlichen Zielen näher zu kommen. Und die wollen wir begünstigen. Also auch da eine gestalterische Funktion, die der Staat, die Gesellschaft, die Wirtschaft übernehmen sollen, die Konsumenten übernehmen sollen, um da auch entsprechend darauf einzugehen. Und der dritte Schritt, jetzt um auf die Frage dann zurückzukommen, ist über Systemadministratoren. Und das ist auch das, was uns fehlt im gesamten Bereich Digitalisierung, Informatik. Und da haben wir einen unfassbaren Fachkräftemangel. Das ist seit Jahren bewusst. Darüber beklagt sich die deutsche Industrie zu Recht. Und da haben wir so einen Fachkräftemangel, das kommt so weit, dass es an Schulen, wo es peu à peu so weit geht, dass wir inzwischen digitale Tools haben, ob das Whiteboards sind, ob das WLAN ist, ob das mobile Endgerät ist, dass es oft eigentlich an Systemadministratoren fehlt, die sich um die Maintenance kümmern, die sich um solche Themen kümmern. In der Regel sind es oft Studenten, die das machen müssen als Nebenjob und oft auch gar nicht Fachstudenten. Aber das sehe ich als eine Möglichkeit, sozusagen Systemadministratoren zu haben, die sich um entsprechend alle diese Aspekte kümmern und dafür Sorge tragen, dass jetzt ein Schüler bestimmte Seiten gar nicht öffnen kann. Das ist der erste Schritt. Aber damit werden wir auch nicht alles lösen können. Weil die Jugendlichen, und wir waren beide sicherlich in unseren jungen Jahren genauso neugierig und genauso pfiffig. Ja, und ich habe den Eindruck, die jungen Menschen heutzutage sind uns da einiges auch nochmal voraus. Das heißt, sie sind kreativ und man wird schon auf andere Ideen kommen, wie man entsprechend auf eine Seite kommen kann, die ich jetzt im WLAN in meiner Schule nicht öffnen kann. Und da geht es darum, dass wir junge Menschen einen souveränen Umgang und einen differenzierten Umgang mit digitalen Medien beibringen. Das fängt relativ früh an und das fängt in der Schule an. Und das geht von, wie kommuniziere ich, was ist okay, dass ich eine WhatsApp-Gruppe schicke, warum sind bestimmte Quellen, die ich lese, vielleicht nicht so vertrauenswürdig, wie das mir auf den ersten Blick erscheint. Und das kann nur passieren, indem man in der Schule viel früher eine Medienkompetenz in den Lehrpläne verankert und viel, viel intensiv sich mit dieser Frage befasst, was findet eigentlich in der digitalen Welt statt und wie können wir unseren Kindern da einen souveränen und differenzierten Umgang damit beibringen?
Also wenn Sie sagen, es ist ja eine Zusammenarbeit von den Schülern, SchülerInnen, von den Eltern und wie auch von der Politik, um eben die Bereiche zusammenzubringen, das Fachwissen, die junge Generation, Gen Z sagt man ja oft dazu, also Digital Natives auch, dass man das Wissen, das neue Wissen nimmt und das alles inkorporiert, sodass es eine Teilhabe ist. Weil Sie sprachen vorher ja, dass die Digitalisierung auch eine Abbildung von der Gesellschaft ist. Also wie wir den Umgang zu Medien pflegen und wie wir diese auch verwenden wollen. Und das können wir eben nur, wenn wir schauen, wo sind denn Baustellen, wo kann man was ausweiten, wo kann man etwas beibehalten, damit wir eben das Verschlafen auch wieder nachholen können oder aufholen können in Deutschland, dass wir eben bis 2030 dann diese Gesellschaft haben, die weltweit auch mithalten kann und da an vorderster Front mitsprechen kann.
Genau.
Ein großes Thema, was Sie auch noch haben, sind ja Finanzen. Und da wollte ich Sie fragen nach einem Essay. Ich glaube, Sie haben diesen im August 2015 geschrieben. Der hieß The German Deposit Insurance System Under Scrutiny. Und da haben Sie ja das Einlagerungssystem vorgenommen in Deutschland. Das heißt, die drei Fragen waren, wie war das Einlagerungssystem vor der Finanzkrise? Wie ist das Einlagerungssystem mit der Finanzkrise umgegangen? Und im Nachhinein, welche Reformen wurden da getroffen? Wie kamen die da genau auf dieses Thema? Und Scrutiny ist ja schon auch eine Kritik, die da geäußert wird. Was hat Sie da motiviert, genau diesen Essay zu verfassen?
Nein, das war damals 2015. Das war, nachdem wir mehrere Wirtschafts- und Finanzkrisen in Europa und auf der Welt erlebt haben. Wir kamen jetzt 2008 von der Finanzkrise, ging es dann weiter, hat sich gezogen bis 2012, 2013 in die europäische Staats- und Schuldenkrise. Und wir haben damals dann festgestellt, dass unser Bankensystem nicht so resilient ist, wie er sein müsste. Und daraufhin gab es viele Finanzmarktstabilitätsgesetze, viele Bankenreformen. Ich habe selbst 2012 in der Nationalversammlung in Frankreich an der französischen Bankenreform mitgearbeitet. Also in diesem Kontext spielte sich das ab und 2015 habe ich mir besonders auch nochmal das deutsche Einlagensicherungssystem angeschaut unter dem Gesichtspunkt, dass die Sparer, einige in der Finanzkrise, tatsächlich ihr Geld verloren haben und dass wir da festgestellt haben, dass wir ein Risiko haben. Und das habe ich mir nochmal genau angeschaut und diesen Weg nochmal gezeigt, was vor der Finanzkrise war, was während der Finanzkrise passiert. Übrigens Peer Steinbrück, damals Finanzminister, hat sehr gut darauf reagiert, gemeinsam mit der Kanzlerin zugesichert, dass Sparer, deutsche Sparer, ihr Geld nicht verlieren werden. Und das ist auch eingehalten worden, bis auf ein paar wenige Fälle. Und dann nach der Finanzkrise habe ich nochmal einen Blick drauf geworfen, um zu sehen, wie sich unser System verändert hat und eine Analyse gewagt habe, ob wir da sicherer aufgestellt sind. Das war mein Hintergrund und deswegen habe ich damals dieses Essay verfasst.
Interessant. Als ich nämlich damals gelesen habe, dann wollte ich Sie immer schon mal persönlich fragen, wie es denn dazu kam, weil das auch ein heiß diskutiertes Thema unter jungen Erwachsenen besonders ist. Wir werden keine Rente haben, wir müssen irgendwie schauen, dass wir investieren, sei es Kryptowährungen, in Immobilien, in Aktien, einfach, dass wir nicht in diese Altersarmut kommen. Und dieser Essay hat ein Stück weit die Gesprächsthemen jetzt bei jungen Studenten oder Studentinnen, jungen Erwachsenen wiedergespiegelt, dazu aufgezeigt, als Sparer war man in dieser Situation, dass man eben verloren hat. Und es wurde aber, das ist immer, was uns oftmals dann in der Schule, auch im Wirtschaftsunterricht gesagt wurde, spart. Und für uns war das, aber wir haben doch gerade gelernt, dass Sparer verlieren, warum sollten wir das machen? Und dann ist natürlich, glaube ich, hat sich auch das Interesse für viele junge Menschen auch da verändert oder wurde empfacht, sich da auch finanziell weiterzubilden, um da für sich selbst was machen zu können.
Absolut. Und das ist ein wichtiges Thema, was Sie da ansprechen. Wir haben ja grundsätzlich in Deutschland schon historisch und traditionell betrachtet immer wieder eine hohe Sparquote gehabt im Vergleich zu anderen europäischen Ländern und auch global verglichen. Und das ist auch gut so. Das ist, glaube ich, auch okay. Wobei ich würde da vielleicht nochmal unterscheiden, man sollte sich dann genau überlegen, wie man spart. Also sparen ist nicht nur Geld irgendwie auf sein Sparbuch zu haben. Ich will jetzt gar keine Finanzberatung machen, aber es gibt ja viele Möglichkeiten, sein Geld anzulegen und teilweise auch sinnvoll, also für die Gesellschaft, für die Umwelt anzulegen. Mein Punkt ist, worauf ich hinaus will, ich glaube, wir müssen das Thema Finanzbildung neu angehen. Wir kennen ja, also die meisten denken an Finanzbildung oder an Finanzen meistens an Steuererklärung. Das ist das, was man früher oder später alle machen müssen. Und die meisten tun sich ziemlich schwer damit. Und das ist eine Aufgabe, die man ungern macht. Und ich glaube, dass wir, das ist zumindest meine Wahrnehmung, und das habe ich im Wahlkampf auch nochmal gespürt, dass wir grundsätzlich neue Impulse in der Finanzbildung setzen müssen, wo wir jungen Menschen recht früh eigentlich einen Überblick darüber geben, was gibt es für Möglichkeiten, wie kann man sein Geld sinnvoll anlegen, ohne da bestimmte Werte mitgeben zu wollen, ohne da bestimmte Empfehlungen mitgeben zu wollen. Aber ich glaube, einen souveränen, bewussten Umgang mit Geld ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und wird immer wichtiger, insbesondere für unsere Generation. Wir haben das vorhin besprochen, Vermögensbildung findet bei den unter 40-Jährigen viel, viel, viel weniger statt als in der Generation darüber. Deswegen stehen wir da vor großen Herausforderungen und da glaube ich, das Thema Bildung auch eine wichtige Rolle spielen wird.
Ich habe auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gefragt, welche Fragen sie an diese haben und habe sie auch als Sprachnachricht und würde Ihnen einfach gerne, wir nennen das Ganze, ist ein neues Format, was wir uns kurzfristig überlegt hatten. Es nennt sich Speed-Lektion. Das heißt, ich würde Ihnen diese nach und nach vorspielen und Sie können dann gerne darauf antworten. Mhm. Und da sind schon ein paar interessante dabei. Es ging darum, Fragen zu stellen, wo man sonst nicht unbedingt Zugriff auf den Politiker oder die Politikerin hat. Eben, wenn man vielleicht in einem E-Mail-Ordner landet, wo auch andere Leute die Fragen stellen oder vielleicht auch nicht physisch oder zeitlich an dem Ort da sein kann. Ich würde dann einfach mal mit der ersten starten und das wäre die folgende.
Hallo, Herr Zorn. Sie sind bekanntlich ja in Kamerun geboren und haben dort auch Ihre Kindheit verbracht. Dann kamen Sie nach Deutschland. Heute sitzen Sie als Deutscher ja im Deutschen Bundestag. Was würde Sie denn sagen, ist heute noch Ihre stärkste Verbindung zu Ihrem Geburtsland Kamerun?
Danke für die Frage. Da fallen mir ein paar Sachen ein. Sicherlich das Essen. Das Essen spielt eine Rolle, die Kultur spielt eine Rolle und meine Verwandte, die ich in Kamerun noch habe. Und ich bin selbst regelmäßig auch in Kamerun. Also da gibt es durchaus noch eine starke Verbindung.
Haben Sie da ein spezielles Gericht? Ist es Taro oder ein Sauce-Gombo oder ein BHB?
Das ist eher Frites de Plantain, also Plantain-Pommes oder Frites-Fries mit Barbecue-Hühnchen. Das geht immer.
Dann kommen wir zur zweiten Frage.
Guten Tag, Herr Zorn. Meine Frage wäre bezüglich der Digitalisierung. Was kann denn jeder von uns als Einzelperson dazu beitragen, dass Deutschland in dem Bereich einfach einen großen Schritt nach vorne macht?
Habe ich die Frage richtig verstanden? Was kann man als einzelne Person beitragen?
Genau.
Also ich glaube, dass die Gesellschaft, das ist ja ein Change-Prozess, den wir erleben werden oder jetzt schon erleben und dann auch erleben werden über die nächsten Jahren, also wo wir die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir leben, wie wir kommunizieren, selbst wie wir schlafen, dass sie sich peu à peu grundlegend verändert mit der Digitalisierung. Und den größten Beitrag, den wir als Einzelnen leisten können, ist, dass wir in so einer Gesellschaft uns an dieser Debatte beteiligen, weil das ist, glaube ich, so eine grundlegende Veränderung, dass es nicht darauf ankommen wird, dass einer sagen wird, so machen wir das, sondern wir müssen als Gesellschaft schon selbst entscheiden, wie wir das Zusammenleben in einer digitalen Welt regeln wollen. Und da gibt es viele gesellschaftliche, ethische, moralische Fragen, wo es auf jeden Einzelnen darauf ankommen wird, sich in der Diskussion zu beteiligen.
Dann kommen wir zur dritten Frage.
Wenn Sie jetzt auf der Stelle ein Gesetz durchbringen könnten, welches wäre es?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Und da gibt es eigentlich viele. Da gibt es sehr viele, viele, viele. Wo fange ich denn an? Wenn wir gerade über Digitalisierung gesprochen haben, dann wäre das, weil ich glaube, das ist eine Grundlage für vieles, was wir vorhaben. Nicht nur im Digitalisierungsbereich, sondern auch im Verkehrsbereich, sondern auch im Energiebereich und auch im Umweltbereich, wenn es um die Bekämpfung des Klimawandels geht. Ich würde sofort mit Kolleginnen und Kollegen an einem Gesetz arbeiten, was uns ermöglicht, Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, Bürokratie abzubauen und gleichzeitig aber auch eine Beteiligung der Menschen zu ermöglichen, so dass wir beispielsweise Bahnstraßen viel schneller planen können, so dass wir beispielsweise Infrastrukturprojekte nicht in 30 oder in 20 Jahren durchsetzen, sondern in 5 Jahren durchsetzen bis 7 Jahren. Das ist ein Gesetz, wo ich am allerliebsten mitarbeiten würde und auch ziemlich bald umsetzen würde.
Die letzte Frage wäre von mir. Sie haben in Ihrem Instagram-Profil geschrieben, dass Sie ein Cake-Lover, also ein Kuchenliebhaber sind. Da wollte ich Sie fragen, was für eine Art von Kuchen? Ist es eher so was Regionales, der Frankfurter Kranz, oder bewegen wir uns eher hier international beim russischen Zupfkuchen? Welcher ist denn Ihr Lieblingskuchen?
Oh, die Frage nach dem Lieblingskuchen ist gar nicht so einfach, weil da gibt es 2, 3, die mir einfallen. Ich nenne mal 3. Auf jeden Fall ist der russische Zupfkuchen ganz vorne dabei. Ich bin auch ein Cheesecake-Lover. New Yorker Cheesecake ist immer ganz gut. Und Donauwelle esse ich auch gerne. Das wären so 3 Kuchen, womit man mich immer glücklich machen kann.
Beim russischen Zupfkuchen kann ich mitgehen, beim Cheesecake auch. Ich mag ihn besonders mit Erdbeere oder mit Himbeere. Also noch ein, wie kann man das sagen, das gewisse Etwas noch dazu. Aber auch ein Blend schmeckt da sehr gut. Abschließend würde ich Sie gerne fragen, was denn Ihr persönlicher Ratschlag ist an junge Personen, die eine politische Karriere starten wollen und vielleicht denken, ich passe da nicht rein oder ich habe nicht die Expertise. Worauf sollten diese achten oder was für Fähigkeiten, um präziser zu sein, sollten diese mitbringen oder sich aneignen?
Das ist eine gute Frage und auch eine schwierige Frage, also schwer zu beantworten. Ich würde grundsätzlich junge Menschen immer dazu ermutigen, sich politisch zu engagieren, politisch zu beteiligen. Es gibt viele verschiedene Formen, wie man sich beteiligen kann, ob das jetzt auf Demos sind, ob das jetzt in einem Blog ist, wo man regelmäßig was schreibt, ob das jetzt, indem man Parteimitglied wird, passiv, ob das jetzt, indem man ein aktives Parteimitglied wird und sich einbringt und für Ämter kandidiert. Ich glaube, grundsätzlich, wer sich politisch nicht beteiligt, überlässt die Entscheidung über seine eigene Zukunft anderen. Also das heißt, dass andere darüber diskutieren, was eigentlich mit deiner Zukunft passiert. Und persönlich habe ich das nie für gut gefunden und habe immer gedacht, ich erachte es als meine Verantwortung, mich dafür einzusetzen, dass es unsere Generation, dass es meine Generation und der nächsten Generation gut gehen wird. Das war das Erste. Und auf der anderen Seite wollte ich nie andere über meine Zukunft entscheiden lassen, ohne selbst ein Wort zu sagen zu haben. Deswegen kann ich jedem dazu appellieren, sich wirklich politisch zu beteiligen. Und wenn man sagt, man will selbst politisch aktiv werden, man möchte Abgeordneter werden, man möchte ein politisches Amt ausüben, da gibt es keinen Musterweg. Und das ist auch gut so, weil Politik ist Sache der Allgemeinheit. Da gibt es nicht die eine Kompetenz, die man braucht. Da gibt es nicht die eine Fähigkeit, die man braucht oder das eine Aussehen oder ein Lebenslauf oder was auch immer. Sondern Politik lebt ja davon, und das ist ja auch gut so, dass viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Profilen sich zur Wahl stellen und am Ende der oder die ein Amt bekommt oder gewählt wird, der die meisten Stimmen hinter sich vereinen kann. Und ich glaube, je diverser die Politik, divers im Hinblick auf alle möglichen Kriterien, Alter, Lebensrealitäten, Lebensbiografie, Herkunft, Geschlecht, Religionszugehörigkeit, Berufe. Ich glaube, je diverser die Politik, desto besser, desto qualitativ besser sind auch die Entscheidungen, die getroffen werden. Und das will ich auch nochmal vielleicht abschließend an einem Beispiel sagen. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit viel immer über die Arbeitsbedingungen in der Pflegebranche gesprochen. Und jetzt sind wir gerade auf dem Weg dazu, viele Verbesserungen einzuführen. Es gibt einen Pflegebonus, was jetzt demnächst ausgezahlt wird für alle Mitarbeiterinnen in der Pflegebranche. Und wir werden mit Karl Lauterbach als Minister auch dafür sorgen, dass grundsätzlich die Bedingungen sich in der Pflegebranche verbessern. Man muss aber auch zugestehen, dieser Schritt hätte auch vor 2 oder vor 4 Jahren kommen können. Und ich glaube, davon bin ich überzeugt, dass wenn wir mehr Menschen aus der Pflegebranche in der Politik gehabt hätten, wäre die Debatte rund um die Bedingungen in der Pflegebranche anders gelaufen. Weil du da jemanden am Tisch oder mehrere Menschen am Tisch gehabt hättest, die selbst diese Erfahrung gemacht haben, die aus einer anderen Perspektive berichten können und die vielleicht das Ganze mit einem anderen Drive treiben können. Und das kann man sich für alle möglichen Bereiche denken. Deswegen, je diverser die Politik, auch desto besser, zumindest das ist meine Annahme, desto besser auch die Entscheidungen, die getroffen werden. Und da gibt es kein Muster-CV oder keine klassische Kompetenz, die man dafür braucht.
Vielen Dank, Herr Zorn. Ich glaube, das ist das Wort zum Abschluss und das wird auch vielen helfen, die dann diese Podcast-Folge hören werden, die auch Interesse nicht nur an ihrer Person hatten, sondern auch bezüglich der Frage, was kann ich von der neuen Regierung erwarten? Und ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg in Ihrem politischen Handeln und Tun im Bundestag und hoffe, dass Sie, was Sie mitgestalten wollen oder antreiben wollen, auch umsetzen können mit dem wenigsten Widerstand.
Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung und ich komme gerne wieder.
Sehr gerne.
Habe ich euch zu viel versprochen oder habt ihr genau das bekommen, worauf ihr euch gefreut habt bzw. gewartet habt? Ihr habt gelernt, wie Amon Zorn in die Politik reingekommen ist, was ihn geprägt hat, wo er Fußball gespielt hat in seiner Jugend. Wir wissen etwas über seinen Alltag als Bundestagsabgeordneten. Wir wissen auch, dass er russischen Zupfkuchen überaus liebt. Wir wurden weitergebildet in der Digitalisierung und haben was von einer, Trommelwirbel, Gigabyte-Gesellschaft gehört. Ja, in dieser Folge haben wir auf jeden Fall uns einen Horizont erweitern können. Aber es ist noch nicht mal vorbei. Es ist noch nicht mal vorbei. Denn diese Serie, was können wir von der zukünftigen Regierung erwarten, geht weiter. In der nächsten Podcast-Folge unterhalte ich mich mit der Bundestagsabgeordneten Awetis Vaesus der Grünen, die zudem auch Anwältin ist. Die Themen, die verrate ich euch noch nicht. Aber vielleicht, ganz vielleicht, findet ihr diese auf Instagram, wenn ihr aufpasst, was die Story und Posts so mit sich bringen oder auch verbergen. Das Wort nach der Podcast-Folge, das unter dem Post schreiben sollt, ist Gigabit. Anhand dieses Wortes wissen wir, dass ihr die OG-Fans seid. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zur nächsten Folge dann mit Howard Tisraesus. Peace and Love.